Experten schätzen jetzt, wenn man rumfragt auf Konferenzen, dass bis 2030 vielleicht 20 Gigawatt neue Großspeicher realisiert werden. Diese Speicher werden ja wirklich in Deutschland ohne Subventionen gebaut. In vielen anderen Ländern redet man über Kapazitätsmärkte, in Deutschland nicht. Also die sind subventionsfrei und deswegen muss sich das eben alles zurechtzuckeln. Es gibt auch Stimmen in der Branche, die sagen, dass vollkommen unterschätzt wird, wie kompliziert auch Batteriespeicherprojekte sind. Aber da gehört eben doch viel dazu, wie man die anschließt, wie man sie vermarktet, wie man auch mit dem Netzbetreiber überhaupt Netzanschlussverträge macht. Da stehen dann nämlich zum Beispiel Bedingungen drin, dass man Speicher nur in bestimmten Formen benutzen darf.
Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Die Sonne scheint wieder häufiger, der Frühling kommt und mit dem Sonnenschein hat unser Stromnetz wieder einen kräftigen Pulsschlag. Schaut man auf die Energy Charts, ist die Stromampel zwischen 8 und 16 Uhr zuverlässig im grünen Bereich. Das heißt, wir haben mehr als 60% erneuerbare Energien im Netz. An einem sonnigen Tag können es auch schon mal 3 bis 4 Stunden sein, in denen 95% unseres Strombedarfs ohne fossile Kraftwerke gedeckt werden. Auch die Preise an der Strombörse folgen dem Pulsschlag, der von der Photovoltaik ja vorgegeben wird. Wir kommen aus der Nacht mit 8 bis 9 Cent und haben dann morgens um 7 eine erste Spitze mit 12 bis 15 Cent und stürzen dann mittags ab fast bis auf 0. Abends kommt dann nochmal so eine kleine, kurze Spitze, bevor Deutschland langsam zur Ruhe findet. So gleichmäßig, so vorhersehbar und so lukrativ für Großspeicherbatterien. 50 Euro kann man damit am Morgen verdienen, 150 am Abend pro Megawattstunde macht 200 Euro pro Tag, pro Megawattstunde. Plus zusätzliche Einnahmen, die sich ja allein durch die Existenz des Speichers ergeben, indem man Kauf- und Verkaufoptionen am Intraday-Markt handelt und auch noch Regelleistung anbietet. Kein Wunder also, dass dieses Geschäftsmodell gerade Investoren anzieht wie der Nektar die Bienen. Man hat den Eindruck, Großspeicher sprießen nur so aus dem Boden. Es ist ja auch viel einfacher, so ein Großspeicherprojekt umzusetzen, als beispielsweise den Netzausbau in Deutschland. Aber der Eindruck täuscht ein bisschen. Auch Speicherprojekte lassen sich ja nicht ad hoc umsetzen. Auch sie benötigen Zeit, bestimmt 1,5 bis 2 Jahre. Und das, obwohl ein Speichercontainer ganz schnell geliefert und installiert ist. In unserer aktuellen Ausgabe des PV Magazine haben wir einen ganzen Schwerpunkt zu Großspeichern und ihrem Marktumfeld recherchiert. Wir haben unsere Marktübersicht für Groß- und Gewerbespeicher aktualisiert und auch die Marktübersicht für Algotrader und uns mit der Frage befasst, was die Projekte denn eigentlich so langwierig macht und auch warum der Markt derzeit wirklich fliegt und welche Geschäftsmodelle es für die Betreiber gibt und welche es für Anbieter zum Beispiel von Dienstleistungen in dieser jungen Branche gibt. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich, dass Michael Fuß, der Chefredakteur bei PV Magazine, wieder Zeit gefunden hat, mit uns dieses Thema zu diskutieren. Herzlich willkommen im Podcast, Michael.
Hallo Cornelia. Ja, vielen Dank, dass du das mit mir machst hier.
Der Titel unserer Ausgabe lautet ja Surfen auf der Speicherwelle. Das hört sich eigentlich ganz schön an, nach Spaß. Andere Medien hatten einen Speicher-Tsunami beschrieben, der über uns hereinbricht und mit dem Bild natürlich Unbehagen verbreitet. Wird dir unbehaglich, wenn du die Entwicklung am Speichermarkt betrachtest?
Nee, also erstmal wird mir da überhaupt nicht unbehaglich, weil deswegen mag ich auch das Wort Tsunami nicht, weil erstmal ist das ja nichts Bedrohliches, dass Speicher gebaut werden. Das ist ein Geschäftsmodell, deswegen gibt es jetzt viele Unternehmen, die das planen. Es ist keine Bedrohung. Deutschland hegt im Speicherausbau ja auch weltweit, oder was heißt weltweit, also wenn man kommt darauf an, womit man sich vergleicht, aber mit vielen anderen Ländern zurück, also in Europa gegenüber dem Vereinigten Königreich zum Beispiel, was da weit vorne liegt. Aber auch andere Länder wie Italien sind, was da geplant ist, übersteigt alles, was in Deutschland vermutlich realisiert werden wird. Das heißt, das ist überhaupt nicht so, dass das jetzt irgendwie was irgendwie vollkommen Absurdes ist oder sowas, sondern es ist eine tolle Entwicklung, die nämlich dazu führen wird, dass die Erneuerbaren besser ausgebaut werden können, dass auch der Solarstrom wieder mehr wert wird, weil er dadurch nämlich von den Batteriespeichern mittags abgenommen wird. Du hast es ja gerade schon erzählt. Mittags geht der Strompreis in die Knie, weil die ganzen Solaranlagen produzieren und dann ist er nichts mehr wert, der Solarstrom. Wenn es Batteriespeicher gibt, wird er wieder mehr wert sein. Das gilt übrigens auch für Wind, was du nicht erwähnt hast. Das zerhaut dir ja so ein bisschen dieses schöne Schema, was du gerade erwähnt hast. Das ist nämlich immer nur vom Tagesrhythmus abhängt. Wind trägt natürlich auch ganz viel zu den Strompreisen bei. Dadurch wird das Ganze ein bisschen komplizierter. Also deswegen, ich finde, das ist eine tolle Entwicklung und wir können uns gleich darüber unterhalten, was wir denn glauben, was von diesen, erstmal, was diese 340 Gigawatt überhaupt bedeuten und was denn davon realistisch ist. Aber nur weil nicht alles realistisch ist, heißt das ja nicht, dass es schlecht ist oder eine Bedrohung. Und vielleicht auch deswegen nochmal, das will ich jetzt gleich mal noch sagen, also unser Magazin kann man ja bei uns im Shop kaufen. Da steht natürlich mehr drin als das, was wir jetzt gleich hier reden, weil ich fasse jetzt nur zusammen. Und Cornelia, du hast ja eine große Strecke geschrieben. Unsere Kollegen und Kolleginnen, die haben ja auch viel geschrieben und wir fassen das jetzt nur zusammen. Also im Heft steht dann ja noch viel mehr drin, kann man bei uns im Shop kaufen. Und weil das Thema so boomt, organisieren wir ja auch gerade zwei Veranstaltungen dazu, nämlich am 8. Mai auf der Intersolar nachmittags den Fokus Batteriespeicher 1,5 Session frei für jedermann, der die auf der Intersolar ist. Und dann planen wir am 15. Juli und 16. Juli noch zusammen mit Conexio, also einem der größten Veranstalter in der erneuerbaren Branche in Deutschland, eine Veranstaltung in Frankfurt. Das wird jetzt auch bald online sein bei uns und bei Conexio auf den Webseiten.
Okay, schon mal die Ankündigung vorneweg. Aber unser Thema ist ja sozusagen der Großspeicherboom. Ja, ich meine, es ist ja klar, die Medien, die bauschen das so ein bisschen auf. Aber ich glaube, das war schon so ein Weckruf, als es hieß 340 Gigawatt. Oder ich glaube, angefangen hat es irgendwie mit 260 oder 250. Obwohl man sich ja als Normalbürger unter 340 Gigawatt gar nicht so viel vorstellen kann. Ist das wirklich so viel für das Stromnetz? Muss man da irgendwie Alarmsirenen schrillen hören oder ist das das, was wir eigentlich brauchen?
Naja, ich mache da jetzt einfach mal eine ganz unwissenschaftliche Rechnung. Also in Deutschland brauchen Haushalte und Industrie am Tag ungefähr 1000 bis 1500 Gigawattstunden Strom. Also es kommt einfach daher, wenn man die Jahresstromverbrauch durch 365 teilt, ist also vollkommen ungenau, weil im Winter braucht man wiederum mehr als im Sommer. Aber man kann sich darunter eh nichts vorstellen. Das entspricht ungefähr 3 Milliarden immer eingeschaltete Energiesparlampen. Kann man sich wahrscheinlich auch noch nicht so viel vorstellen. Aber jetzt nehmen wir einfach mal an, ein Drittel von diesen 1000 bis 1500 Gigawattstunden verbrauchen wir vielleicht nachts. Kann ja passieren, wenn die Heizung läuft oder sowas. Das wären dann 500 Gigawattstunden. Und jetzt nehmen wir an, das müssen Speicher decken. Dann werden wir ungefähr bei 250 Gigawatt Speicher. Jetzt muss man auch wieder vielleicht noch mal kurz erwähnen, was Gigawatt bedeutet. Das ist ja die Leistung. Das ist nicht die Strommenge, sondern das ist die Leistung, das, was eben auch auf der Energiesparlampe draufsteht. Und die Strommenge ist dann Gigawattstunden. Im Augenblick werden die Speicher so gebaut, dass sie sogenannte 2-Stunden-Speicher sind. Dann hätten die 500 Gigawattstunden Kapazität. Wird also genau passen. Dann hören sich die 340 Gigawatt ja gar nicht so falsch an. Aber vermutlich werden es viel weniger, weil es gibt noch andere sogenannte Flexibilitäten, mit denen man dafür sorgen kann, dass der Strom dann verbraucht wird, zum größeren Anteil dann verbraucht wird, wenn er erzeugt wird durch Wind- und Solaranlagen. Insofern ist das schon eine astronomisch hohe Nummer. Experten schätzen jetzt, wenn man rumfragt auf Konferenzen, dass bis 2030 vielleicht 20 Gigawatt neue Großspeicher realisiert werden. Es gibt auch noch wissenschaftliche Studien dazu oder zumindest Studien dazu, zum Beispiel von der den Netzentwicklungsplan. Der hat zum Beispiel ein Szenario, bei dem im Jahr 2045 180 Gigawatt gespeichert vorkommen, wobei nur 54 Gigawatt Großspeicher sind. Also die Zahlen gehen da ein bisschen wild durcheinander, aber es werden auf jeden Fall viele.
Ich habe mal nachgeschaut bei den Energy Charts. Demzufolge lag die Maximallast an einem Tag bei 75 Gigawatt. Mit 340 Gigawatt könnte man diese Last also 4,5 Mal abdecken und auch ganz Deutschland für 9 Stunden versorgen. Wie kommen diese 340 Gigawatt überhaupt zustande? Also sind die schon, werden die schon gebaut oder wie muss man das einschätzen?
Ja, ich meine, ich glaube, jetzt wird es kompliziert und das sind alles gute Fragen, die kann ich gar nicht beantworten. Ich meine, ich komme gleich darauf, was die 340 Gigawatt bedeuten. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, im Netzentwicklungsplan stehen auch 168 Gigawatt Speicherleistung. Ich mache jetzt einfach mal eine These. Also bei den Lithium-Ionen-Batterien, die wir haben, sind ja Speicherleistung und Kapazität, die sind nicht vollkommen unabhängig einzustellen. Und es können schon längere Speicher gebaut werden, also auch 4 Stunden Speicher und 8 Stunden Speicher. Dann kommen irgendwann andere Technologien rein. Das wird dann auch eine ökonomische Optimierung. Also vielleicht braucht man auch einfach die hohe Leistung, damit man die hohe Kapazität hat. Aber das ist jetzt einfach mal spekuliert. Die 340 Gigawatt, auf die kommt man, indem man die Netzbetreiber fragt. Das haben wir gemacht, das haben auch andere gemacht. Auch wir haben das jetzt gemacht. Ich vermute, dass wir da jetzt eine der letzten waren, die nochmal gefragt haben. Das war Ende Januar. Da haben wir die 4 Übertragungsnetzbetreiber gefragt, wie viele sogenannte Anschlussanfragen für Batteriespeicher sie haben. Und wir haben noch einige große Verteilnetzbetreiber gefragt. Und dann kamen wir zusammen auf die 340 Gigawatt. Es sind ehrlich gesagt, wenn man so vorgeht, noch mehr, weil wir haben nur ein paar große Verteilnetzbetreiber gefragt. Es gibt hier in Deutschland über 800 Verteilnetzbetreiber. Ich bin mir sicher, man findet da noch einige zig Gigawatt, die man dazu tun könnte.
Das heißt, wir waren die Letzten, das heißt, wir sind die Aktuellsten, ja.
Ja, von denen die ich gehört habe gerade. Aber ich glaube, es wird auch so ein bisschen langweilig so langsam, weil wir kommen ja auch gleich drauf, was es bedeutet mit diesen hohen Gigawattzahlen an Netzanschlussanfragen.
Ja, warum sind die Zahlen so hoch? Was denkst du?
Naja, weil das denkt nicht nur ich, das denken auch die Experten. Erstmal gibt es Mehrfachanfragen. Also wenn ich irgendwo einen Speicher bauen will, dann gibt es da irgendwo in der Nähe eine Hochspannungsleitung, es gibt ein paar Netzumspannwerke in der Nähe und ich weiß ja nicht, wo ich, am liebsten hätte ich natürlich den Netzanschluss an der Stelle, wo es am nächsten ist. Jetzt weiß ich aber gar nicht, ob ich da einen bekomme. Und deswegen stelle ich diese Netzanschlussanfragen für alle möglichen Stellen, die da in der Nähe liegen. Das heißt, es gibt Leute, die sagen, das ist schon dadurch, manche stellen 5 bis 10 Netzanschlussanfragen für ein Projekt. Das heißt, da kann man das Ganze schon mal durch 5 teilen. Und dann kommt noch dazu, dass viele dieser Projekte auch eher Projektideen sind. Das heißt, die Leute, die sehen, da gibt es gerade eine Gelegenheit, die sehen, man muss jetzt irgendwie aktiv werden, wenn man eine Chance haben will, weil die haben Angst, dass die nur jetzt erstmal vergeben werden, diese Netzanschlüsse. Das heißt, die stellen einfach mal einen Antrag. Und das heißt, das kann sein, dass das Projekte sind, die noch ganz, nicht mal ganz am Anfang sind, sondern die erstmal wirklich nur eine Idee sind. Da will jemand denkt, na, hier kann ich vielleicht ein Geschäft machen.
Wir sehen es ja auch, wenn wir jetzt ein Webinar anbieten zum Thema, hatten wir ja gerade ein Webinar zum Beispiel, also wie die Vermarktungserlöse bei Großspeichern sehen. Demnächst machen wir eins zum Thema Bau und Betrieb von Großspeichern. Da merkt man ja auch, dass sich in kürzester Zeit unglaublich viele Leute anmelden. Also das Interesse ist riesig, aber du denkst nur, ein Bruchteil davon ist wirklich das, was gebaut werden kann oder gebaut werden wird.
Ja, gebaut werden wird, gebaut werden kann, ja, ist wahrscheinlich auch gebaut werden kann. Also erstmal muss man ja gucken, diese Mehrfachanfragen kommen natürlich nur einmal. Also wie gesagt, dann kann man es durch 5 oder 10 teilen. Dann gibt es viele, die nur Projektideen sind. Dann gibt es Projekte, die am Anfang sind. Oder ich meine, auch Projekte werden nicht alle erfolgreich. Die brauchen ja auch noch zum Beispiel eine Baugenehmigung. Dann brauchen sie einen Investor. Ein Projektentwickler hat ja auch nicht immer gleich einen Investor an der Hand. Das heißt, er muss dann noch Geld suchen. Dann braucht er eine Bank, die das finanziert. Dann hängt das ein bisschen von Preisen ab und von den Erlösaussichten, die man hat. Die ändern sich auch mit der Zeit in der Planungsphase. Das heißt, das ist ganz normal, dass am Schluss nicht alles realisiert wird. Und es gibt auch Stimmen in der Branche, die sagen, dass vollkommen unterschätzt wird, wie kompliziert auch Batteriespeicherprojekte sind. Das sieht ja immer so schön ordentlich aus. Da stehen dann ganz viele Container in einer Reihe. Aber da gehört eben doch viel dazu, wie man die anschließt, wie man sie vermarktet, und wie man auch mit dem Netzanschluss, mit dem Netzbetreiber überhaupt Netzanschlussverträge macht. Da stehen dann nämlich zum Beispiel Bedingungen drin, dass man Speicher nur in bestimmten Formen benutzen darf. Das kann einem dann wiederum die Wirtschaftlichkeit schlechter machen. Das heißt, es gibt viele Dinge, die man da noch lösen muss, wenn man so ein Projekt entwickelt. Und da sagen manche Stimmen, dass das gar nicht so schnell geht. Und dann gibt es auch noch Risiken, dass nämlich 2028 ist in Deutschland ein großes Datum, weil läuft die sogenannte Netzentgeltbefreiung für Großspeicher aus. Danach, Speicher, die danach realisiert werden, die müssen für den Strom, den sie beziehen, Netzgebühren bezahlen. Und damit geht die Wirtschaftlichkeit in den Keller. Jetzt wird viel darüber diskutiert, dass das verlängert wird. Da gibt es auch gute Gründe für. Kann gut sein, dass es verlängert wird. Aber im Augenblick muss man sagen, ein Projekt, was bis dahin nicht realisiert ist, hat erstmal weniger Chancen.
Es ist ja auch so, dass die Speicher, wenn die jetzt wirklich nur von den Erlösen leben, die am Strommarkt durch die Preisschwankungen zustande kommen, dann muss man ja auch sagen, je mehr Batteriespeicher wirklich umgesetzt werden, desto weniger Preisschwankungen wird es ja auch geben und desto weniger rentabel werden sich solche Batteriespeicher am Ende darstellen. Ja, ich hatte auch mit Marktteilnehmern gesprochen während meiner Recherche, die sagten, eigentlich denken sie, dass nur das rentabel sein wird, was in den nächsten 2 Jahren angeschlossen wird. Ja,
also ich habe etliche rumgefragt, wo sich das Ganze denn einpendeln wird mit den Erlösen und den Preisen. Und es wird auch relativ komplex, weil im Augenblick ist es ja so, dass nachts, wenn kein Wind, also nehmen wir mal an, der Wind weht nicht und die Sonne ist untergegangen, dann gehen ja zum großen Teil Gaskraftwerke an. Die setzen den Preis im Moment, den Strompreis in dieser Stunde. So ist der Strommarkt organisiert. Nehmen wir jetzt an, wir haben mehr Batteriespeicher, die billiger anbieten als die Gaskraftwerke. Dann setzen die Batteriespeicher den Strompreis. Und da muss man ja erstmal rausbekommen, zu welchem Preis setzen dann die Batteriespeicher den Strompreis. Ich bin mir sicher, die Analysten haben da Ideen zu. Diejenigen, die so Anlagen finanzieren und die sie betreiben, haben da auch Ideen zu, aber da habe ich noch nicht so viele Antworten gehört auf die Frage.
Kann man denn sagen, wie schnell sich so ein Großspeicher amortisiert?
Also ich kann es nicht so genau sagen. Ich habe jetzt einfach mal geguckt. Unser Kollege, der Marian Willun, der hat ja in der aktuellen Ausgabe einen Artikel geschrieben zu dem Thema Erlöse, die man durch die sogenannten Algo-Trader, das sind auf Algorithmen basierende automatische Vermarktungssoftware, Dienstleister, für große Batteriespeicher, was man da erwarten kann und wie man die miteinander vergleichen kann vor allem. Und das ist relativ komplex, wie man die miteinander vergleichen kann, aber es gibt einen einfachen Vergleich und das sind die sogenannten Indizes. Also es gibt diverse Indizes in Deutschland, die erwähnt der Marianne auch in dem Artikel, was man letztes Jahr, kann sich da dann erstmal nur das letzte Jahr angucken, mit so einer Megawattstunde hätte erwirtschaften können. Da gibt es jetzt unterschiedliche Indizes, ich fasse mal kurz zusammen, das sind irgendwas zwischen 140.000 und 220.000 Euro, geben die dann an. Wenn man das jetzt einfach mal überschlägt mit dem, was Speicher kosten, dann müssten die sich in 1 bis 2 Jahren rentieren. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so nicht ist. Das diskutiert Marian in dem Artikel und das diskutieren auch andere, dass diese Indizes ja von sehr idealisierten Annahmen ausgehen, dass man zum Beispiel perfekte Marktkenntnisse hat. Das hat man also auch für die Zukunft. Also man weiß ja, was passiert ist im Jahr 2024. Wenn man aktuell handelt, dann weiß man halt nicht so genau, was morgen und übermorgen passiert. Und dadurch werden die tatsächlichen Erlöse bestimmt darunter liegen. Ich kann es nicht sagen. Aber man hört, es ist ein gutes Geschäftsmodell. Wenn man es schafft, das gut zu bauen, dann ist es im Augenblick gut. Deswegen gibt es ja auch so viele Leute, die sich dafür interessieren.
Ja, na 1 bis 2 Jahre oder seien es auch 3 Jahre, hört sich ja gut an. Aber wenn du sagst, die technischen Herausforderungen sind doch nicht klein, dann muss man natürlich auch entsprechend Ahnung haben, ja, und Was auch anscheinend unterschätzt wird von vielen, sind auch Speicherverluste, die noch auftreten. Ja, also so einen Speicher zu betreiben, kostet ja am Ende auch Geld, der nutzt sich ab. Und man hat sozusagen beim Ein- und Ausspeichern von Strom Verluste, sodass es nicht kein Nullsummenspiel ist. Man speichert den Strom nicht genau zu dem Preis ein, zu dem man ihn gekauft hat und gibt ihn dann wieder ab. Ne? Was ich aber noch fragen wollte, ich würde noch gerne mal einmal kurz zurückgehen zu den Netzanschlussanfragen. Bedeutet das jetzt, wenn die Netzbetreiber so viele Netzanschlussanfragen haben, die sie ja gar nicht alle positiv beantworten können, also nicht jeder wird einen bekommen, wonach entscheiden die dann, wer den Zuschlag bekommt?
Das ist gerade ein großes Thema. Also ich war zum Beispiel hier im Januar auf der Tagung Zukünftige Stromnetze, auch von Connexio, die hier in Berlin stattfand. Da waren viele Netzbetreiber, die auch über ähnliche Zahlen gesprochen haben, wie wir sie gerade schon hier in den Raum geworfen haben. Und die wissen, das wissen sie wirklich nicht, wie die damit umgehen sollen, weil eigentlich müssen die jetzt die Ernsthaftigkeit der Projekte prüfen, weil das Problem ist ja, sie reservieren dann irgendwelche Netzanschlüsse für Projekte, die vielleicht gar nicht umgesetzt werden. Das wäre ja auch blöd. Das heißt, die müssen jetzt da irgendwelche Prüfungen machen. Allerdings sind die vollkommen überlastet, diese Prüfungen zu machen. Das heißt, das ist unklar, was da passiert. Also die Idee, dass derjenige, der Erste, der den Antrag stellt, auch den Zuschlag kriegt, ich glaube, die ist nicht so gut. Aber ich weiß es nicht.
Aber jetzt heißt es ja immer, dass sich Batteriespeicher im Prinzip ja netzdienlich verhalten, weil sie den Überschuss an erneuerbaren Energien einspeichern und ihn abgeben, wenn das Stromnetz halt hohen Strombedarf hat, also hohe Lasten anliegen. Insofern klingt es ja nicht, als ob es jetzt ein Risiko wäre, mal einen Netzanschluss mehr zu vergeben, oder?
Naja, das sind ja unterschiedliche Themen, über die man redet. Also mit dem Netzdienlich, das ist leider nicht ganz so einfach, weil da wird oft durcheinander geworfen, dass es marktdienlich und netzdienlich gibt. Also die Speicher orientieren sich am Strommarkt. Das heißt, du hast es ja ganz am Anfang erwähnt, die Sonne scheint, alle Solaranlagen produzieren, dann sinkt der Strompreis. Das Gleiche gilt übrigens, wenn Offshore-Windanlagen, die sind ja sehr leistungsstark, wenn eine starke Brise dort weht und die Offshore-Windkraftanlagen ganz viel produzieren, sinkt der Strompreis. Was passiert dann? Der Strompreis sinkt, die Speicher denken, jetzt muss ich billigen Strom laden und fangen alle an zu laden. Aber die Speicher stehen ja nicht in der Nähe von den Windkraftanlagen, sondern die stehen zum Beispiel im Süden im schlechtesten Fall, in diesem Fall, schlechtesten Fall. Ist nicht immer schlecht, wenn die im Süden stehen, aber bei diesem Beispiel. Und dann fangen die an zu laden, aber die Leitungen sind überlastet. Dann, was passiert dann? Dann fängt das sogenannte Redispatch an. Die Leitungen können den Offshore-Windstrom gar nicht in den Süden transportieren, aber die Speicher laden. Dann heißt das, die Offshore-Windkraftanlagen müssen trotzdem abgeregelt werden. Aber im Süden brauchen wir jetzt Strom, weil der Speicher lädt. Dann geht dort irgendein konventionelles Kraftwerk an. Das ist ja nicht das, was man will. Das ist erstens fürs Klima nicht gut und zweitens ist das auch nicht gut für die Kosten, weil dann müssen nämlich der Windkraftbetreiber entschädigt werden und der Strom im Süden, der muss extra gekauft werden. Das sind die sogenannten Redispatch-Kosten, die sind ziemlich angestiegen letztes Jahr. Es ist ehrlich gesagt nicht immer so schlecht, das ist jetzt das absolute Negativbeispiel, wenn man das schlecht machen will. Speicher in der Nähe von Photovoltaikanlagen funktionieren in der Regel relativ netzdienlich, automatisch. Weil da wird ja produziert, wenn die Sonne scheint und dann ist auch der Speicher in der Nähe. Aber deswegen sind Speicher nicht per se netzdienlich. Und mit dem lokalen Netzanschluss selber hat es dann eigentlich relativ wenig zu tun. Also da geht es ja wirklich um die lokale Leitung. Das, glaube ich, ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Das heißt also, eigentlich kommt es ja auf die Verteilung der Batteriespeicher in Deutschland an. Gibt es da Ansätze, die netzdienlicher zu verteilen? Im Moment ist es ja so, dass viele Großspeicherprojekte gerade im Norden stattfinden, weil da auch nicht so hohe Baukostenzuschüsse gezahlt werden müssen und weil da eben auch viel erneuerbarer Strom da ist. Aber gibt es Bestrebungen, die Netzanschlüsse danach zu vergeben, wo jetzt Batteriespeicher verstärkt gebraucht werden?
Naja, ist eine Diskussion, da gibt es noch nicht die Lösung. Also auch hier in der Ausgabe, da zitieren wir in dem Einleitungsartikel zu dem Schwerpunkt große Batteriespeicher eine Studie von Tennet, die haben sich da Gedanken gemacht. Auf der Tagung im Januar, die ich schon erwähnt habe, da waren auch Experten von der Bundesnetzagentur. Die sind zum Beispiel der Meinung, es sollte über den Baukostenzuschuss geregelt werden. Das heißt, man kann auch über sozusagen verschiedene Höhen von Baukostenzuschüssen ein bisschen steuern, wo Batteriespeicher wirtschaftlicher sind und wo sie unwirtschaftlicher sind. Baukostenzuschüsse sind die Zahl, das hört sich nach Zuschuss an, da denkt man erstmal, man kriegt was, aber man kriegt überhaupt nichts, sondern man muss zahlen, weil es ist ein Zuschuss von demjenigen, der was baut, an den Netzbetreiber, um den Netzanschluss zu realisieren. Das heißt, das ist erstmal was, was die, da gibt's, laufen auch gerade etliche Verfahren, weil es da viel Streit gibt, wie hoch der Netzbetreiber Baukostenzuschüsse und bei wem erheben darf, ob er überhaupt bei Batteriespeichern Baukostenzuschüsse erheben darf. Das wird erst vor Gericht geklärt. Das ist also erstmal was, was die Batteriespeicherentwickler ziemlich nervt, das Thema.
Na, gerade diese Frage nach dem Baukostenzuschuss ist ja quasi eins der Risiken, die die Betreiber oder die Investoren in Batteriespeicherprojekte eingehen. Ja, die bekommen ja keine festen Vergütungen oder irgendwie Subventionen. Das heißt, die bauen auf eigenes Risiko einen Batteriespeicher mit eigenem Geld. Gibt es noch Risiken, die man als Betreiber oder als Investor berücksichtigen sollte, bevor man sich in so ein Wagnis stürzt?
Naja, es gibt die Marktrisiken, das haben wir ja schon ein bisschen angedeutet. Also wenn wir zum Beispiel über die Indizes reden oder auch über, wenn ich einen Vermarkter suche, also einen sogenannten Algo-Trader oder auf Englisch, das ist ein sehr deutsches Wort, im englischen Sprachraum heißen die Battery Optimizer oder Revenue Optimizer oder einfach Optimierer, die können auch testen, die können dir auch sagen, was man mit ihrem Algorithmus im letzten Jahr verdient hätte. Aber man weiß ja nicht, ob das nächste Jahr wird wie das letzte Jahr oder das übernächste Jahr. Das hängt davon ab, wie das Wetter ist. Das hängt davon ab, wie viel Solaranlagen und Windkraftanlagen zugebaut werden. Das hängt auch von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Das haben wir ja vielleicht, kriegen wir jetzt ja hier ein Infrastrukturpaket. Da wird es wieder viel wirtschaftliche Entwicklung geben. Vielleicht steigt der Stromverbrauch. Das hängt davon ab, wie viel Batteriespeicher umgesetzt werden, weil die dämpfen ja wiederum, die kannibalisieren sich ja ein bisschen zumindest gegenseitig. Also es gibt Marktrisiken und deshalb sind ja zum Beispiel auch Banken skeptisch. Also der Markt ist in Deutschland, ich sage es nochmal anders als im Vereinigten Königreich, noch relativ unreif, wie man so sagt. Und deshalb sind Banken auch oft auch skeptisch von dem, was man hört. Also da die Kredite zu geben, weil Banken wollen ja, wenn sie Kreditfinanzierung an Projekte geben, die wirklich nur durch das Projekt abgesichert sind, die wollen ja dann die Sicherheit haben, dass die Mindesterlöse zumindest die Ratenzahlungen decken.
Na, für solche Modelle gibt es ja dann das sogenannte Tolling, ja, wo man auch Teile des Batteriespeichers oder den ganzen Batteriespeicher mieten kann, beziehungsweise vermieten kann an den Vermarkter und dann als Betreiber zumindest eine feste Einnahme hat und nicht sozusagen täglich von den Vermarktungserlösen abhängig ist.
Genau, also das ist ja sozusagen eine Art PPA für Batteriespeicher. Also PPA wissen die Solaranlagenbauer und Entwickler, was das ist. Tolling ist im Prinzip das Gleiche für Speicher. Und das ist eine Sicherheit für die Banken. Allerdings auch nur, wenn derjenige, der den Tolling-Vertrag bietet, entsprechend bankable ist. Und außerdem führt das halt dann leider dazu, dass in der Regel ja man dadurch auch wieder Einnahmenerlöse verliert, weil klar, die Risiken werden irgendwie verteilt. Dafür zahlt man dann auch.
Genau, man bekommt halt nur den fest vereinbarten Vermietungspreis, ne, und man bekommt dann für den Teil oder zumindest keine Erlösbeteiligung und Gewinnbeteiligung, selbst wenn die jetzt mal total hoch ausfallen sollte.
Ja, genau. Aber eins würde ich gerne im Zusammenhang noch sagen, weil das ist ja auch ein Teil, warum ich diese Entwicklung, ich hätte es auch ganz vorne schon sagen können, als du gefragt hast, warum ich Tsunami nicht mag, das Wort. warum ich diese Entwicklung so toll finde, weil diese Speicher werden ja wirklich in Deutschland ohne Subventionen gebaut. In vielen anderen Ländern redet man über Kapazitätsmärkte, zum Beispiel Italien boomt, vermutlich wird Speicherausbau wegen einem Kapazitätsmarkt boomen. Das heißt, man kriegt sozusagen eine Anfangssubvention dafür, dass man den Speicher baut. Ist auch in anderen Ländern so der Fall, in Deutschland nicht. Also die sind subventionsfrei und deswegen muss ich das eben alles zurechtzuckeln.
Gibt es in Deutschland Überlegungen, auch diese Kapazitätsmechanismen einzuführen? Ich hatte, also bevor die Bundesregierung zerbrochen ist, gab es ja die Idee, Ausschreibung zu machen, auch für Batteriespeicher.
Ja, ich glaube, das ging eher von den Gas von der Idee aus, dass man Gaskraftwerke braucht. Und dann war die Frage, wie macht man das technologieoffen? Und die Gaskraftwerke, das Problem mit den Gaskraftwerken ist, dass wenn man die subventioniert und sie hinterher am Markt teilnehmen dürfen, dann zerstören subventionierte Gaskraftwerke die Geschäftsmodelle von nicht subventionierten Batteriespeichern. Und das will man irgendwie verhindern. Dann gab es halt auch einen Anteil für Batteriespeicher. Das ist eine komplizierte Diskussion und das wird bestimmt jetzt weitergehen, wenn wir die neue Bundesregierung haben.
Also das Thema Kapazitätsmarkt in irgendeiner Form ist noch nicht ganz vom Tisch.
Nee, das ist garantiert nicht vom Tisch. Und das ist durchaus auch eins der Risiken, weil, wie gesagt, wenn da Gaskraftwerke gebaut werden, die den Batteriespeichern Konkurrenz machen, dann ist das nicht gut für die Batteriespeicher.
Und was ja auch noch ein Risiko sein könnte, ist die Idee, dass man vielleicht Deutschland doch noch in zwei Preiszonen splittet. Also dass jetzt die CDU die Regierung hauptsächlich stellt, ist natürlich ein Zeichen, dass es wahrscheinlich nicht stattfindet, weil da Bayern wahrscheinlich deutlich dagegen sein wird. Aber das ist ja auch noch so ein Thema, ne?
Also wir machen ja einen Ritt durch das ganze Energiemarkt, durch die ganze Energiemarktproblematik hier, die ja beliebig kompliziert ist. Ja, in der Tat, das ist es so, also auch auf der E-World, wo ich jetzt im Februar war, also große Energiemesse in Essen, da wurde das auch manchmal angesprochen, ob man eigentlich darüber redet, was das bedeutet, weil dadurch ändern sich natürlich, also die Idee, die EU fordert eigentlich, dass in Deutschland die sogenannte Strompreiszone, Deutschland ist im Augenblick eine Strompreiszone, dass daraus zwei werden. Das hat die EU auch schon in anderen Ländern gefordert und das ist auch passiert. Aber Deutschland mag das nicht, weil das würde vermutlich bedeuten, dass im Süden die Strompreise steigen und im Norden werden sie sinken. Der Vorteil von so einem Split ist, dass das, was wir vorhin hatten mit den Redispatch-Kosten, dass diese sinken, weil die Batteriespeicher und nicht nur die Batteriespeicher, auch alle anderen Verbraucher in diesem Fall, die besseren Preissignale kriegen. Dadurch sinken diese sogenannten Redispatch-Kosten auf die Art. Aber es führt halt leider dazu, dass es in Deutschland dann unterschiedliche Strompreise gibt, was wiederum die Standortentscheidungen für die Wirtschaft beeinflusst. Und das will man natürlich dann im Süden nicht. Es ist eh schwer vorstellbar, muss man sagen. Also auch das wurde auf dieser Tagung zukünftige Netze diskutiert. Da hat einer gesagt, naja, gucken wir uns das mal an. Also früher waren auch Deutschland und Österreich eine Preiszone. Das wurde vor, ich weiß nicht wie viel, 5, 6 Jahren oder so getrennt. Dann ändern sich plötzlich auch alle Bedingungen. Aber da war wenigstens klar, was die Grenze ist, weil es ist einfach eine festliegende Landesgrenze. In Deutschland wäre gar nicht so klar, wo die Grenze ist. Und dann geht doch das politische Gehacke los. Wer darf noch zum Norden gehören? Wer muss zum Süden gehören? Das wird schwierig. Und das hat aber natürlich, also deswegen, ich halte es auch für eher unwahrscheinlich, dass es passiert. Das würde aber natürlich die Erlöse für die Batteriespeicher beeinflussen.
Na, das sind ja alles so Dinge, die man quasi als Entwickler zumindest im Hinterkopf haben sollte. Und dann größtes Risiko ist vielleicht am Ende dann doch die Auswahl, welches Produkt man sich aussucht. Funktioniert das auch gut?
So, das war jetzt eine geschickte Überleitung, Cornelia, weil jetzt müssen wir kurz die Rollen tauschen. Also wir tauschen die Rollen. Cornelia hat auch in der letzten Ausgabe die Marktübersicht Großspeichersysteme gemacht und auch den Artikel dazu über die Markttrends geschrieben, über nicht nur Produkte, auch Dienstleister in dem Bereich. Ich frage einfach mal so, was kam dabei raus? Was sind für dich die größten Erkenntnisse?
Wir haben ja wie jedes Jahr erstmal die Teilnehmer gefragt, die schon in der Marktübersicht waren, dass sie doch bitte ihre Einträge überarbeiten sollen, und haben dann natürlich auch den Markt gefragt, wer möchte noch rein und was gibt's Neues. Und da hatten wir zumindest als erste Erkenntnis überwältigende Antworten, würde ich mal sagen. Ganz viele Leute sind neu dazugekommen, ganz viele alte Teilnehmer haben sozusagen neue Produkte reingeschrieben oder ihre alten Produkte überarbeitet. Und deswegen haben wir jetzt inzwischen 79 Anbieter in der Marktübersicht mit 390 Angeboten. Der größte Teil ist dabei natürlich weiterhin Hardware, also Komplettsysteme, Batteriepakete, Wechselrichter. Aber wir haben inzwischen auch 40 Angebote, die sich um Dienstleistungen drehen. Also das Gewicht der Dienstleistungen in der Branche nimmt zu. Es differenziert sich immer stärker aus, welche Rollen einzelne Unternehmen bei dem Betrieb von Batteriespeichern übernehmen. Es ist nicht mehr nur sozusagen der Betreiber und der Vermarkter.
Was gibt's denn da noch zum Beispiel dazu?
Man hat ja sozusagen, wenn man ein Projekt startet, erstmal einen Planer und EPC dabei. Dann hat man manchmal sogar davor noch ein Unternehmen, das die Projektrechte mitbringt, also das sich den Netzanschluss gesichert hat und die ersten Genehmigungen besorgt hat. Dann gibt's nach dem Bau natürlich einen Servicedienstleister für die technische Wartung. Das kann manchmal der Hersteller sein, manchmal ist es auch ein unabhängiges Unternehmen. Und dann, denn die sind dafür zuständig, dass der Batteriespeicher läuft, weil wenn er läuft, kann er halt auch Geld verdienen. Und dann gibt es natürlich den Vermarktungsdienstleister, den sogenannten Optimierer oder halt Algo-Trader, der sich damit beschäftigt, möglichst hohe Erträge aus dem Batteriespeicher zu holen. Und dann gibt es noch so spezialisierte Monitoring-Dienstleister, die zum einen darauf achten, dass der Batteriespeicher sich nicht aus seinem Wohlfühlbereich heraus entwickelt. Also die beobachten wirklich mit ganz vielen Daten jede einzelne Batteriezelle und passen auf, dass sozusagen da kein Unfall passiert. Und weisen quasi den Servicedienstleister für die technische Wartung darauf hin, wenn eine Batteriezelle sich ungewöhnlich verhält, dass die dann halt schon mal hingehen und die austauschen. Und dann überwachen die jetzt aber auch zum Beispiel die Garantiebedingungen, also dass der Vermarktungsdienstleister jetzt den Batteriespeicher nicht 10-mal am Tag lädt und entlädt, sondern dass er das nur im Rahmen der Garantiebedingungen macht. Und die Garantiebedingungen, die geben meistens vor, dass man das 1 bis 2 Mal machen darf, aber man kann auch individuelle Garantien vereinbaren, dass man es halt häufiger benutzen kann, und dann würde man halt eine kürzere Garantiezeit kriegen. Und da jeder Speicher sozusagen seine individuellen Garantiebedingungen hat, sind die praktisch so eine Schnittstelle noch zwischen dem Betreiber und dem Vermarkter. Und ach, ganz neu ist auch noch ein Service, bei dem man Batteriekapazitäten einfach mieten und vermieten kann. Also da stellt jemand diesen Batteriespeicher hin und jemand anders kann dann sozusagen den benutzen für seine Zwecke. Auch ganz interessant.
Wer kann sowas zum Beispiel brauchen, dass man sich, keine Ahnung, was, ein Megawatt Batteriespeicher mietet?
Na, das können wohl zum Beispiel Stadtwerke sein, die sagen, sie haben und also Verbrauchsspitzen, die sie abdecken wollen, oder die manchmal am Strommarkt halt Strommengen einkaufen und dann noch Ausgleichsenergie brauchen, und anstatt die Ausgleichsenergie dann halt in der Viertelstunde auf dem Intraday-Markt zu kaufen, wo sie halt gebraucht wird, kaufen sie die halt vorher schon günstiger irgendwo anders und tun sie dann halt in den Batteriespeicher.
Ausführlich findet man das ja bei uns in der aktuellen Ausgabe, die man, ich sag's nochmal, bei uns im Shop findet, über die Webseite www.pv-magazine.de. Aber die einzelnen Daten, die findet man auch online, richtig?
Genau, man kann bei uns auf der Webseite einfach sich durchklicken. Jeder hat ja ungefähr 80 Fragen zu dem Batteriespeichersystem beantwortet. Also dazu, wie groß es ist, welche Leistung es hat, wofür man es vorzugsweise einsetzen kann. Und die kann man in allen Details bei uns auf der Webseite sehen.
Und zwar unter dem Menüpunkt Marktübersichten oder eben unter www.pv-magazine.de/große-batteriespeicher. Du hast gerade schon gesagt, du fragst auch ab, was für Einsatzmöglichkeiten es gibt. Gibt es da was Neues?
Na, wir haben ja bei dem Einsatz von Batteriespeichern immer diese Dreiteilung. Es gibt zum einen diese Standalone-Speicher, die halt für die Vermarktung am Energiemarkt für primäre Leistungen und so weiter eingesetzt werden. Aber wir haben auch Batteriespeicher, die an Unternehmen gehen und dann bei denen Behind the Meter installiert werden, also auf dem Grundstück des Unternehmens beispielsweise. Die machen dann meistens Lastspitzenkappung, um halt den Netzanschluss nicht zu stark auszulasten, weil die zahlen ja ihre Netzanschlussgebühren danach, wie viel Spitzenleistung die im Jahr brauchen. Und wenn man halt diese Spitzen kappt, dann kann man da sehr viel Geld sparen. Und die dritte Einsatzmöglichkeit ist im Wesentlichen so ein Ladebooster für E-Mobilität. Der wird dann beispielsweise an Schnellladeparks hingestellt, um halt auch zu Zeiten Strom zu laden, in denen er günstig ist und auch um Lastspitzen halt abzufangen, damit das auch mit geringeren Netzanschlüssen funktioniert.
Diese ganzen Geschäftsmodelle, die funktionieren ja nur, wenn sich, also die lohnen sich nur, wenn man billig genug bauen kann. Du fragst auch immer die Preise ab von den Produkten, also wirklich von den Großspeicherprodukten. Was gibt es da für eine Entwicklung? Immer schön nach unten, so wie man sich das vorstellt?
Ja, genau. Also es ist wirklich so. Die Preise, die sinken ja schon seit einer Weile, aber im letzten Jahr sind sie wirklich ganz deutlich nach unten gegangen. Wir haben ja immer die Möglichkeit geboten, dass man einen Batteriepreis oder einen Systempreis bei uns angibt für unterschiedliche Größenklassen von Batterien. Aber die meisten Anbieter machen davon jetzt nicht so gerne Gebrauch, offenbar, weil die Batteriepreise eben doch sehr stark schwanken. Die werden zum Teil auch an den Börsenpreis angebunden. Das heißt, wenn der Lithiumpreis hochgeht, gehen auch die Batteriespeicherpreise hoch. Und deswegen machen die das nicht mehr so gern, aber wir haben, damit wir einfach mal ein Bild bekommen, gesagt, okay, gebt uns halt geheim den Preis für die Größenklasse, damit wir zumindest mal ungefähr sehen, wie sich der Markt entwickelt. Und das haben dann doch eine ganze Menge gemacht und unsere Aufstellung zeigt, dass man bei kleineren Speichergrößen bis 100 Kilowattstunden etwa 430 Euro pro Kilowattstunde bezahlt und bei echten Großspeichern mit mehr als 10 Megawatt, dann sinkt der Preis zum Beispiel auf 200 Euro pro Kilowattstunde. Die niedrigste Angabe lag da sogar bei 150 Euro pro Kilowattstunde. Aber man denkt immer, okay, dann muss ich jetzt den auch oder kann ich den auch für den Preis kaufen? Oder man sagt vielleicht, das ist ja halt auch ganz schön teuer. Ich habe hier ein Sonderangebot gesehen, das war viel günstiger. Also es ist halt ein Durchschnittspreis, es ist auch ein gesamtes System, es ist nicht nur ein Batteriepack und man kann das auch wirklich nicht vergleichen mit einem Sonderangebot von einem Hersteller, der jetzt vielleicht gerade noch irgendwelche Speicher auf den Markt werfen möchte, bevor sie alt werden. Also die Preise sinken, ja, aber vielleicht nicht ganz so rasant oder nicht ganz so tief, wie man sich das immer so wünscht.
Warum, was hattest du letztes Jahr an Preisen gefunden
Im letzten Jahr
im
waren die
Vergleich?
kleineren Systeme noch bei etwa 700 Euro und die großen bei 400 bis 450 Euro. Also bei den großen Systemen hat sich's fast halbiert, bei den kleinen Systemen nicht ganz.
Ja, man soll vielleicht auch noch dazu sagen, auch Garantiebedingungen spielen ja eine Rolle. Also man muss sich schon das Kleingedruckte angucken. Also weil es gibt Speicher, die darf man nur mit der Auflage betreiben, dass sie 2 Zyklen pro Tag machen und nicht mehr. Gibt es
Genau.
bei anderen da nicht. Und das hängt da, davon hängt dann natürlich auch direkt der Vermarktungserlös ab.
Ja, na die Hersteller, die gehen hier ganz unterschiedlich ran. Manche machen halt, wie gesagt, binden ihre Garantiebedingungen daran, wie man den Batteriespeicher einsetzt. Also man würde ihn, wenn man ihn beispielsweise als Ladebooster benutzt, eine andere Garantie bekommen, als wenn man ihn zur Lastspitzenkappung benutzt. Aber es gibt tatsächlich auch einige Anbieter, die sich da am Heimspeichermarkt orientieren und sagen, ja, wir geben euch 15 Jahre auf den Batteriespeicher. Oder 10 Jahre oder 5 Jahre, also eine feste Dauer, plus eine Verlängerung, die man dann später noch, abschließen kann.
Gibt es jedenfalls viele Varianten, das heißt, man muss Preise vorsichtig betrachten, aber ich glaube, alle sagen, es ist zumindest im Vergleich zu vor ein paar Jahren deutlich günstiger geworden. Deswegen gibt es ja jetzt auch diese ganzen Geschäftsmodelle und das auch diese vielen Unternehmen, die jetzt versuchen, in das Segment reinzugehen.
Also es hat sich ja auch technisch eine ganze Menge getan, wenn man sich das anschaut. Also es gibt jetzt ganz viele Containerspeicher, auch nicht nur riesig große Containerspeicher, sondern auch Container für kleinere Unternehmen, die man sich einfach auf den Hof stellen kann. Die sind dann oft mit Klimaanlage ausgestattet, mit einem Löschsystem ausgestattet und natürlich mit einem guten Überwachungssystem ausgestattet. Also da hat sich eine ganze Menge getan. Und die meisten dieser Batteriespeicher sind also sowieso ja aus Lithium-Eisenphosphat-Zellen. Aber es gibt halt auch eine ganze Menge Anbieter, die das mit Fahrzeugbatterien machen. Und interessanterweise gibt es jetzt auch Fahrzeugbatterien inzwischen schon mit LFP-Batterien. Also da auch technisch entwickelt sich das schon immer weiter.
Sag mal, du hast ja, ich will noch mal gerne auf die Einsatzmöglichkeiten zurückkommen. Da hast du ja viel genannt, aber zwei Sachen hast du nicht genannt, die bei uns eigentlich ständig vorkommen. Wir kommen ja aus dem Solar-Photovoltaik-Bereich. Da gibt es in Deutschland die sogenannten Innovationsausschreibungen und es gibt einfach, also wo man ja Ausschreibungen gewinnt unter der Maßgabe, dass man da auch einen Speicher hinbaut. Und dann gibt es einfach die unsubventionierte Co-Location, man nennt das Co-Location, also große Photovoltaikkraftwerke, bei denen man auch einen Batteriespeicher hinbaut. Gibt es diese hast du die auch einzeln abgefragt in deiner Übersicht?
Ja, die habe ich abgefragt und die haben auch ganz viele angekreuzt, wenn man eben Batteriespeicher für die verschiedensten Einsatzzwecke anwenden kann. Ich hatte auch den Artikel damit angefangen, dass man eigentlich Multitool oder Multi-Use zum Begriff des Jahres wählen sollte für die Speicherbranche, weil das einfach alle dazu sagen, man kann es halt für dies und das und jenes einsetzen und meistens eben auch für Co-Location. Aber ich glaube, die Branche, die mag diese Innovationsausschreibung nicht so gerne, weil man sich ja da einschränkt, dass man den Batteriespeicher nur aus der Solaranlage laden darf. Und was die meisten halt machen wollen, ist, dass sie den auch aus dem Stromnetz laden möchten. Ja.
Aber Co-Location selber, glaube ich, wird ein großes Feld werden. Das hat ja schon einige Vorteile.
Genau, der Vorteil ist ja, dass man sich den Netzanschluss teilen kann mit der Photovoltaikanlage und dass man als Batteriespeicher erstaunlicherweise gar nicht so viele Einschränkungen dadurch hat, dass man das macht. Aber man hat halt Einsparungen. Man muss sich nicht einen eigenen Trafo anschaffen unter Umständen. Man hat vielleicht schon eine Fläche, wo man ihn hinstellen kann. Das ist natürlich ganz vorteilhaft.
Jetzt mache ich übrigens doch nochmal Werbung. Und zwar in der nächsten Ausgabe, da werden wir einen Artikel zu dem Thema haben, was die Einschränkungen vorrechnet, wenn man Co-Location macht. Also in Abhängigkeit von Größe des Netzanschlusses, Photovoltaikanlage und Großspeicher. Und vielleicht motiviert das ja eine dann auch nicht nur die letzte Ausgabe zu kaufen, sondern uns gleich zu abonnieren. Kann man auch im Shop.
In der nächsten Ausgabe, wenn ich das auch noch ankündigen darf, geht es ja bei uns um die Heimspeicher. Ja, die Heimspeicher stellen ja auch eigentlich, wenn man sich das überlegt, von der Anzahl und der Kapazität her, die Großspeicher in Deutschland ja noch weit in den Schatten. Wir haben inzwischen da 15,5 Gigawattstunden. Damit haben sie die fünffache Kapazität dessen, was alle Groß- und Gewerbespeicher so zusammenbringen. Und im Prinzip kann man ja auch Heimspeicher dafür benutzen, um die Preisspitzen zu kappen und das Stromnetz zu stabilisieren. Und es gibt ja immer mehr Instrumente, die das auch wirklich erlauben, oder?
Ich glaube, du spielst an auf die sogenannte Direktanvermarktung aus kleinen Anlagen, wird ein großes Thema in der nächsten Ausgabe, auch auf einer anderen Veranstaltung. Ich habe ja schon gesagt, am 8. Mai haben wir auf der Intersolar eine eineinhalbstündige Veranstaltung zum Thema Großspeicher. Da haben wir auch eine eineinhalbstündige Veranstaltung zum Thema Energiemanagement und ja, was damit zusammenhängt. Und genau das, was du gerade ansprichst, hängt sehr viel mit dem Energiemanagement bei den Anlagen in Einfamilien- oder kleinen Mehrfamilienhäusern zusammen. Und das behandeln wir da auch am 8. Mai auf einer Veranstaltung. Findet man auch bei uns auf der Webseite unter dann Events und unsere eigenen Events.
Ja, na, ein Punkt ist ja auch noch das Solarspitzengesetz. Ja, die Photovoltaikanlagen, die senken ja nicht nur zuverlässig den Strompreis um mittags herum, sondern es führt halt manchmal auch dazu, dass es zu negativen Stunden kommt. Und dem hat ja die Bundesregierung jetzt kurz vor der Wahl noch den Kampf angesagt gehabt und hat das Solarspitzengesetz verabschiedet. Details dazu finden Sie auch in unserem vorherigen Podcast, den wir da veröffentlicht haben. Und da geht es halt darum, dass die Batteriespeicher künftig auch dafür sorgen sollen, dass mittags nicht mehr so viel Strom eingespeist wird, sondern dass die die Betreiber den Strom halt möglichst viel selber nutzen und deswegen wird der mittags gar nicht mehr vergütet, ja.
Zum Beispiel. Es gibt da viele Varianten, das rechnen wir auch vor in der nächsten Ausgabe. Genau, da wird man einige Entscheidungen treffen müssen in Zukunft.
Okay, aber genug der Werbung. Das war der PV Magazine Podcast für heute mit Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine. Danke an dich, dass du dabei warst.
Ja, danke, Cornelia.
Dann, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Falls Sie noch kein Abonnent sind und die aktuelle Ausgabe noch nicht haben, aber bestellen möchten, dann finden Sie die Möglichkeit auf unserer Website unter www.pv-magazine.de. Und mit unserem Rabattcode Podcast10 erhalten Sie auch 10% Rabatt. Falls Sie Wünsche, Fragen und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@pv-magazine.com. Und ansonsten freuen wir uns einfach, wenn Sie uns abonnieren, liken, weiterempfehlen und bei der nächsten Ausgabe wieder einschalten. Dann bis zum nächsten Mal.